Herzlich willkommen bei Ferngespräch, einem Format von Freiheitsfunken von der Eigentümlich Frei. Und ich bin der rosarote Panzer und habe mir heute als Gast den Dennis eingeladen. Dennis dürfte einigen Zuschauern bekannt sein, weil er den 21-Podcast führt. Und ich bin auf ihn aufmerksam geworden, zuletzt bei einem Gespräch, bei dem er zu Fair Talk eingeladen war, unter anderem mit Fab vom Apriko Verlag und Thorsten Polleit. Wer das Gespräch noch nicht gesehen hat, liebend gerne nachholen. Das war sehr spannend. Herzlich willkommen, Dennis.
Moin, moin. Ja, vielen Dank für die Einladung.
So, wie für die Leute, die damit noch gar nicht vertraut sind, 21 ist das Portal für die Bitcoiner in Deutschland. Oder vielleicht magst du es einfach selber erläutern, damit ich das nicht, damit wir uns jetzt hier nicht doof wiederholen.
Ja, also 21 ist 2019 als Bitcoin-Podcast gestartet und mittlerweile ist das aber als Projekt weit darüber hinaus gewachsen. Also mittlerweile würde ich es treffender als Community-Plattform bezeichnen. Also hinter 21 steht auch ein Verein, den wir für dieses Projekt gegründet haben. Und da können Leute Mitglied werden, die sich im deutschsprachigen Raum vor allem für Bitcoin und dessen Adaption einsetzen wollen. Und das ist letztendlich auch so die Mission des Vereins und von 21 insgesamt. Wir wollen im deutschsprachigen Space, ja, Bitcoin fördern, stellen alle möglichen Dinge dafür bereit. Und ich glaube, wo viele Leute auch mit in Kontakt kommen, relativ früh, wenn sie sich mit 21 beschäftigen, ist unsere Meetup-Szene, weil wir es in den letzten 2 Jahren geschafft haben, in über 150 deutschsprachigen Städten Meetups zu etablieren. Und das sind letztendlich nichts anderes als monatliche Treffen, jeweils in der Stadt, wo Leute entweder in einem Lokalrestaurant oder auch im Büro zusammenkommen, um sich über Bitcoin und ja, verwandte Themen zu unterhalten. Und das halt auf einer lockeren Basis. Und da findet man auf unserer Website eine Karte und wenn jemand Interesse daran hat, Bitcoiner zu treffen und gut Gespräch zu führen, dann gibt es irgendwo in der Nähe in Deutschland einmal im Monat sicherlich die Gelegenheit dazu.
Verlinken das bestimmt auch nochmal in die Videobeschreibung. Das ist 21.space/meetup. Und wie
Richtig.
gesagt, da findet man dann eine Karte von Deutschland, Österreich und der Schweiz. Geht auch ein bisschen darüber hinaus, aber ich denke, die
Ja.
Ableger, die in Portugal sind oder sowas, die sind vielleicht für die Leute nicht ganz so interessant direkt. Wenn du gerade von Mitglied werden sprichst, um zu einem 21-Meetup zu kommen, ist eigentlich nichts dafür notwendig. Du brauchst da keinen Antrag auszufüllen oder sowas. Du joinst in der Regel eine Telegram-Gruppe, fragst, wann das nächste Meetup ist und dann gehst du da vorbei, sonst ist es nichts, ne?
Richtig, genau. Also diese Meetup-Karte, die man bei uns auf der Website findet, da verlinken die einzelnen Punkte oder Städte meistens auf eine Telegram-Gruppe. Da kann man Mitglied werden. Auch das muss man nicht. Man kann einfach sich angucken, wann das nächste Mal das Treffen in der Nähe ist, geht dahin und trifft in der Regel irgendwas zwischen 5 und 25 bekloppte Bitcoiner, die Lust haben, sich über all die Themen zu unterhalten, über die man in der Normie-Welt ansonsten nicht so gerne spricht. Also
Ja.
ist es tatsächlich auch nicht nur Bitcoin, sondern eben auch alle möglichen angelagerten Themen, ne? Also ihr kennt das, österreichische Schule, Geld an sich, Politik ab und zu auch mal Thema, ja?
Ja, das schon, aber Bitcoin als Kryptowährung schon only. Also komm
Mhm,
nicht
ja.
zu 21 Meetups, wenn du gerne in Ethereum investieren möchtest. Das ist ein anderes Thema und das wird dir in der Regel dort ausgeredet.
Genau, zum einen das, zum anderen würde ich aber auch sagen, selbst was Bitcoin angeht, haben wir schon ganz klar unseren Fokus auf den eher freiheitlichen Themen. Also selbst wenn sich jemand für Bitcoin-only Trading interessiert, dann wird er da auch niemanden finden, der gerne über Chartanalyse und so sprechen möchte.
Okay.
Ne, also bei uns sind dann eher so, es muss nicht mal grundlegend Technisches sein oder sowas, aber uns sind an sich auch 21 als Projekt sind so Themen wie Privatsphäre, persönliche Souveränität, Freiheit und sowas sehr wichtig. Und das ist so der Dunstkreis, in dem da so die Themen rumschwören.
Ich finde gerade technische Details immer so besonders wichtig. So bin ich nämlich auch darauf gekommen. Ich hatte jetzt im Speziellen das Glück, dass mein erstes Bitcoin-Meetup in Trier war und Trier leitet der Sirius. Und der Sirius ist ein Crack, was die technischen Aspekte angeht. Und ihm habe ich es auch zu verdanken, dass ich inzwischen meine eigene Bitcoin-Node aufgesetzt habe und dass mir dort viel erklärt werden konnte, was die technischen Aspekte angeht. Denn ich bin im Grunde genommen eher so ein Ökonom. Ich sag mal, ich vergleiche es immer gerne mit dem Auto. Wenn du dich für Bitcoiner interessieren sich oft für, sage ich mal, den Motor und wie ein Auto im Technischen funktioniert. Und ich bin Ökonom, ich interessiere mich für Straßenverkehr. Das bedeutet, wir haben Gemeinsamkeiten, wir orientieren uns aber grundsätzlich an anderen Dingen. Und da ich jetzt hier kein Bitcoin-Anfänger, wie orientiert man sich, was ist Bitcoin eigentlich, wie funktioniert eine Blockchain-Talk machen will, weil davon gibt es schon Tausende auf YouTube. Häufig kommen auf solchen 21 Meetups vielleicht Leute vom Nachbartisch mal auf einen zu und fragen so, hey, ich sehe, ihr habt hier ein Bitcoin-Logo und so weiter. Immer wieder wollte ich mich damit beschäftigen, aber es ist mir irgendwie zu kompliziert und ich bin da nicht so ganz reingestiegen. Hast du vielleicht irgendeinen Tipp, womit Leute sich als erstes beschäftigen sollten? Wenn du, also was würdest du jemandem sagen, der auf dich zukommt und sagt, erklär mir mal Bitcoin und du hast jetzt keine 3 Stunden Zeit, um ihm jedes Thema beizulegen? Weil worauf ich meistens stoße, ist, die Leute sagen, je nach Medium, wenn du Podcasts gerne hörst, zum Beispiel beim Autofahren, hör den 21 Podcast. Wenn du gerne Bücher liest, habe ich hier liegen, liest den Bitcoin-Standard und anschließend noch den Fiat-Standard. Und dann bist du einigermaßen gut im Bilde. Und wenn du gerne YouTube-Videos schaust, dann guck dir den Blockchain an. Und trotzdem haben Leute immer wieder die Probleme damit, sich in das Thema reinzufinden und sagen so, was ist der beste Einstieg, den du empfehlen würdest?
Ja, ich glaube, Leute haben Probleme damit, sich in dieses Thema einzuarbeiten, weil es einfach, sobald man über die üblichen Themen da draußen oder die simplen Betrachtungsweisen, die einem seitens der Mainstream-Medien nahegelegt werden, sobald man darüber hinaus einsteigt, merkt man, das ist ein sehr komplexes Thema und nicht mit einer Stunde YouTube-Video gucken, getan. Aber auf der anderen Seite würde ich sagen, das ist auch gerade für den Einstieg ein großer Gewinn, denn es gibt mannigfaltige Themen und damit auch Einstiegstüren, die Leute nehmen können. Und deshalb würde ich weniger einen generellen Hinweis geben, so lies dieses Buch oder hör jenen Podcast, sondern ich würde erstmal die Person fragen, ja, was so ihr Blickwinkel auf dieses Thema ist oder was sie selber interessiert, weil ich glaube, auf Bitcoin kann man aus sehr vielen Perspektiven gucken, sei es ökonomisch, sei es technisch, sei es gesellschaftliches, sei es Spieltheorie, ne? Und insofern glaube ich, gilt es für dieses doch am Ende sehr komplexe Thema erstmal den nahbarsten Einstieg zu finden. Und da bringt jeder so seinen persönlichen Themenschwerpunkt mit, ne? Also manche interessieren sich tatsächlich irgendwie erstmal nur dafür, schnell reich zu werden. Es ist ja auch mitunter einer der Gründe, warum Leute im Rahmen dieser Zyklen massenweise auf dieses Thema strömen. Die 80% davon sind 6 Monate später dann halt auch wieder raus. Aber ein paar Leute bleiben, weil sie halt in der Zeit, wo sie sich damit auseinandergesetzt haben, gesehen haben, okay, das gibt hier weitaus ansprechendere Themen, als einfach nur schnell Geld zu machen. Und ich würde sagen, weil du es eben auch schon angesprochen hast, einen Hinweis, den ich geben würde, ist, fang nicht mit dem 21-Podcast an, weil der ist tatsächlich schon eher, würde ich sagen, für Fortgeschrittene oder mittlerweile auch sehr, na, ich will nicht sagen Insider-lastig, aber dadurch, dass die Community in den letzten 2 Jahren zu einem so essentiellen Element dieses Projekts geworden ist, bedienen wir natürlich auch im Rahmen des Podcasts nicht mehr nur irgendwie Bitcoin-Einsteigerfragen, sondern wir drehen uns halt auch um uns selber und es gibt neben den ganzen Inside-Jokes auch immer wieder irgendwelche Themen, die aufkommen, die anfangs als total irre Idee starten, als Joke im Podcast und was am Ende daraus wird, ist dann halt eben ein Projekt, wie zum Beispiel das 21 Printmagazin, was es mittlerweile auch in 3 Ausgaben gibt. Ne? Also generell würde ich sagen, kommen zu uns aber viele Leute beispielsweise über den Blog-Trainer. Das ist ein ganz gutes Format. Das ist, Roman macht das ganz nahbar für viele Leute. Podcast-mäßig würde ich sagen, sind Leute, die bei Null starten, bei Bitcoin verstehen, ganz gut aufgehoben. Die beiden Jungs machen das auch ganz gut. Und wenn man sich dann irgendwie reingearbeitet hat, kann man immer noch zu uns kommen.
Ja. Okay. Gut, beim Blog-Trainer ist es auch inzwischen natürlich so, dass er ja fast, da er fast täglich streamt, dann, wenn man da jetzt einsteigt, wird man wahrscheinlich als allererstes hören, was weiß ich, jetzt ist gerade aktuell, CZ tritt aus Binance aus, und dann ist man, das steigt einem am Anfang vielleicht ein bisschen über den Kopf, aber dann gibt es ältere Videos, auf die man sich beziehen kann.
Ja, ich meine, sei es jetzt beim Blog-Trainer oder auch in irgendwelchen Podcasts, es gibt halt viele, sage ich mal, auch Evergreen-Folgen oder Episoden, wo einfach so diese grundlegenden Themen abgehandelt werden, und ich würde sagen, wenn man sich ernsthaft mit diesem Thema auseinandersetzen will, sollte man dem schon mindestens erstmal irgendwie so, keine Ahnung, 20 Stunden Zeit geben, 2 Wochen jeden Abend sich einfach mal interessengeleitet Dinge reinziehen, und dann sieht man immer noch, ob das jetzt was für einen ist oder wo man näher einsteigen will.
So. Nun ist ja gerade eigentümlich frei. Klar, wir sind ja auf einem kleineren Unterkanal, aber nichtsdestotrotz sind die meisten Leute von eigentümlich frei grundsätzlich schon in der Ansicht, okay, ich habe verstanden, dass Fiat-Geld irgendwie schlecht ist und nicht gut funktioniert, und von allen Themen aus der österreichischen Schule ist irgendwie Gold immer der Ausweg, und die meisten Ökonomen der österreichischen Schule sind nebenbei fast schon zwangsläufig aus dem einen oder anderen Grund Historiker. Und in Historiker forschen sehr gerne, sehr lange in die Vergangenheit, hunderte oder tausende von Jahren, und dann ist Gold natürlich etwas, was man sehr hart untersuchen kann, wo man immer wieder sehen kann, in dieser und jener Krise hat Gold geholfen, einen Wirtschaftscrash zu überleben und so weiter. Und viele kennen nichtsdestotrotz dieses Interview von damals von Friedrich August von Hayek, der gesagt hat, nun ja, wir können dem Staat nicht das Geldmonopol entreißen. Wir können höchstens darauf hoffen, dass wir etwas anderes finden, was die Eigenschaften von gutem Geld mindestens genauso gut erfüllt. Nun gehe ich davon aus, dass die meisten Ökonomen, die sehr, sehr gut in der österreichischen Schule bewandert sind, die Eigenschaften von gutem Geld bestens kennen und die aus dem Stegreif heraus erklären können. Nichtsdestotrotz bleiben sie irgendwie Goldbugs und kommen nicht so richtig auf die Bitcoin-Schiene. Es gibt Ausnahmen. Marc Friedrich, ein Paradebeispiel dafür, hat früher auch nichts darüber gewusst, hat sich mit dem Thema beschäftigt. Wie er selbst gesagt hat, ist auf die Fresse gefallen und hat sich wieder aufgerappelt und hat gesagt, es war gut, dass ich auf die Fresse gefallen bin, und dadurch habe ich mich noch intensiver damit beschäftigt. Und trotzdem gibt es so viele Leute, die da irgendwie nicht drüber hinwegkommen und, ich muss gestehen, auch manchmal ein bisschen ignorant sind, was mich dann doch ein bisschen stört. Aber ich weiß nicht, wie du es wahrnimmst, aber irgendwie kommen viele Leute, die in der österreichischen Schule tief im Thema sind, nicht über das Thema Gold hinaus und wollen sich irgendwie nicht mit Bitcoin beschäftigen, was ich sehr schade finde. Jetzt hast du schon Gespräche darüber und irgendwie geht es doch nicht weiter. Wie gehst du damit um, oder was empfiehlst du, oder frustriert dich das genauso wie mich?
Wie gehe ich damit um? Also ich bin über die Phase hinaus, wo ich meine, alles und jeden in Sachen Bitcoin missionieren zu müssen, und bin da mittlerweile ein bisschen gelassener. Und ich glaube, wenn man prinzipientreu über all diese Dinge nachdenkt, dann geht es am Ende ja um die auch die Freiheit des Individuums, selbst für sich zu entscheiden, was das beste Geld ist. Der Wahl ist, ne? Also der persönlichen Wahl. Und ich glaube, da ist mein persönlicher Geldkandidat, ist da klar, welchen ich präferiere. Nichtsdestotrotz haben andere Leute da andere Präferenzen. Und ich glaube, das kann, um jetzt auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, das kann auch daran liegen, dass zum Beispiel eben halt, ich will jetzt da niemandem zu nahe treten, aber Leute, wenn sie quasi auch einen Tag älter sind und diesen ganzen technischen Themen nicht ganz so gegenüber verbunden sind, dann ja, ist Bitcoin halt auch nichts, was sich einem mal eben so schnell erschließt. Ne? Und dann ist trotz der 15 Jahre, die dieses Projekt jetzt auf dem Buckel hat, auch sich in Sachen Benutzerfreundlichkeit und so immer weiterentwickelt hat, ist da doch noch auch technisch, muss man sich eingestehen, einfach eine Einstiegshürde, die nicht jeder ebenso meistern kann. Ne? Ich habe ja eben schon gesagt, so mindestens 20 Stunden sollte man dem Thema auf jeden Fall geben, um das irgendwie so grob einschätzen zu können, um was es da geht und was für Themen da relevant sind. Und da wird halt vieles berührt. Ne? Und Technik ist, würde ich sagen, gerade bei den älteren Semestern einfach, also sehe ich zum Beispiel bei meinen Eltern oder so, ne, ist da einfach auch so ein Ding, was den Einstieg schwer macht, auch da ein Verständnis für zu entwickeln und am Ende dann auch ein Vertrauen dafür, weil in Bitcoin gibt es zwar dieses Mantra Don't Trust, Verify, aber seien wir mal ehrlich, am Ende sind viele Leute halt entweder nicht dazu bereit oder wollen das auch gar nicht, da tatsächlich irgendwie jede Zeile Code zu verifizieren, sich da so reinzuarbeiten, dass sie wissen, dass dieses Geld quasi das ist, wo sie ihr Vertrauen dann draufsetzen, und Geld funktioniert halt eben dann doch auf ganz vielen Ebenen über so eine Vertrauensbasis, ne? Nämlich diesem System zuzusprechen, dass es auch in 20 Jahren noch da ist, und da hat Bitcoin einfach nicht die Historie auf dem Buckel, die Gold oder für manche vielleicht auch eben ein noch nicht gecrashtes Fiat-System mit sich bringt, also der Euro beispielsweise.
Ja, gut, viele Leute sind ja Experten dann, was Gold angeht, aber sind dann ja doch nicht Goldschmiede, die chemischen Eigenschaften von Gold herausfinden.
Und bei Bitcoin da ist sprichst das auch du nicht wichtig. Ja, da sprichst du, finde ich, einen wichtigen und auch witzigen Punkt an, ne? Weil viele der Dinge, die man Bitcoin jetzt vielleicht, sage ich mal, kritisch gegenüberbringt oder anlastet, dass man nicht versteht, wie es funktioniert oder sowas. Genau das Gleiche lässt sich ja auf das aktuelle Geldsystem auch münzen. Ne? Also wenn Leute sagen so, Bitcoin will ich nicht benutzen, weil da weiß ich nicht, wie das funktioniert, dann kannst du die ja auch eben so fragen, ja, okay, dann erklär mir doch mal bitte, wie der Euro funktioniert. Ja. Also, ne? Und da wird es dann auch schnell dünn. Oder eben halt das Beispiel, was du angebracht hast, diese Schwierigkeit beispielsweise auch mit Gold zu verifizieren, ist das denn jetzt überhaupt richtiges Gold? Wie viel Gold gibt es denn insgesamt? Wie bildet sich da der Preis und so? Ne? Das sind ja alles Fragen, mit denen man sich dann eigentlich auseinandersetzen müsste, wenn man über diese reine Vertrauensebene hinausgeht.
Ja, also praktisch mache ich es auch immer so, dass ich, wenn jemand neu ist, also ich habe das andauernd gemacht, auf irgendeiner Party irgendjemandem zu sagen, so, ich will dir Bitcoin erklären, jetzt lad dir mal eine Wallet auf Satoshi runter und ich überweise dir ein paar Sats. Und es hat doch tatsächlich relativ häufig geklappt, dass ich Menschen manchmal ein Jahr nicht gesehen habe, dann kam ich wieder da zurück. Sie haben ja an dem Abend selber noch erzählt, ja, da Bitcoin ist digital, ich habe da nichts in der Hand. Ich will was in der Hand haben. Was, wenn der Strom ausfällt? Ja, wenn der Strom ausfällt, hast du noch ganz andere Probleme. Aber gut. Trotzdem kommen sie dann wieder auf mich zurück und sagen, ich habe mich damit beschäftigt. Und ich finde es jetzt doch wesentlich interessanter als vorher noch, war skeptisch, aber kommen wieder darauf zurück. Und was ich auch immer wieder erkläre, ist, sich eine Wallet runterzuladen und dann vielleicht Geldüberweisung an, sagen wir mal, Relay oder Pocket Bitcoin zu machen und sich von dort Bitcoin auf die eigene Wallet zu ziehen, das funktioniert in 5 Minuten und ist wesentlich schneller gemacht, als sich ein Bankkonto zu eröffnen. Und auch das ist wieder so ein Punkt, wo der technische Aspekt bei Bitcoin doch jetzt schon unfassbar viel einfacher ist als bei allem anderen Vorangegangenen. So, ich muss auch nicht in eine Filiale gehen, um mir dort Goldmünzen zu kaufen.
Da sind mehrere gute Punkte drin und ich würde gern mal auf den ersten eingehen, nämlich um die Kurve zu kriegen, glaube ich, darf man sich nicht in den theoretischen Details verlieren, sondern man muss es genauso machen, wie du es eben erklärt hast, nämlich das Thema praktisch und greifbar für die Leute machen. Und klar ist es uns am Ende wichtig, dass Leute, wenn sie mit Bitcoin mehr und mehr in Kontakt sind, immer auch Privatsphäre, Selbstsouveränität etc. im Blick haben. Aber das ist halt schwierig, Precoiner innerhalb von der ersten Stunde von genau diesen Dingen zu überzeugen, weil da auch eben ja, viel Idealismus mitschwingt. Man muss wissen, warum diese Themen im Space sehr wichtig sind. Und anstatt sich damit zu verlieren, sollte man vielleicht tatsächlich erstmal, wenn es doch eh nur um 10 Euro geht oder sowas als Gegenwert in Bitcoin, die man jemandem rüberschicken will, in seine gerade frisch installierte Lightning Wallet, sollte man sich darauf konzentrieren, zu zeigen, wie eben diese Experience ist, ne? Dass man einen Bitcoin Wallet in kürzester Zeit anlegen kann, dass man das auf dem Mobiltelefon haben kann und da halt ohne Mittelsmänner interagieren kann und nicht vorher zu einer Bank rennen muss, ein Konto eröffnen etc. Ne? Und das war ja das Beispiel, was du dann zum Schluss auch angebracht hast. Also ich beispielsweise für meine Kinder spare ich auch in Bitcoin oder die kriegen ihr Taschengeld auch in Bitcoin. Und ich finde es total witzig, wenn man sich mal überlegt, was für ein Hassle eigentlich mittlerweile so ein Bankkonto ist. Also du nicht nur die Eröffnung, sondern du zahlst da Kontoführungsgebühren und was weiß ich nicht was. Ne? Und bei Bitcoin ist es halt so, du generierst dir eine Wallet, musst dich natürlich noch um die Verwahrung des privaten Schlüssels dann kümmern. Aber ansonsten war es das erstmal. Also du musst niemanden um Erlaubnis fragen und bist da auch von niemandem abhängig, sondern kannst quasi direkt loslegen.
Die Frage, die danach dann meistens folgt, ist: Und wo kann ich damit bezahlen? Mhm. Und das ist auch immer sowas, wo ich sage, du findest Karten darüber. Gibt es auch bei 21.Space, ne, wo man mit Bitcoin schon bezahlen kann. Im Allgemeinen ist es zu wenig. Und das ist auch etwas, wo, aber da bist du auch aktiv, glaube ich, mit beschäftigt, ne, Leuten zu versuchen, zu erklären, dass sie Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren können. Ne?
Genau, also kann ich ja auch vielleicht kurz anreißen, hauptberuflich, also ich bin freiberuflicher Softwareentwickler und arbeite an einem Projekt, das nennt sich BTC Pay Server und das ist quasi eine Open-Source-Software, um Bitcoin als Bezahlmittel zu akzeptieren. Ne? Also wir haben Software dafür, dass ja, Buchhaltung etc. Und alles dann stimmen, ne? Dass man quasi Rechnungen generieren kann, die mit Bitcoin bezahlt werden können und so. Und das ist das, was ich quasi tagtäglich mache. Und insofern liegt es mir natürlich auch sehr am Herzen, mehr und mehr Leute dafür zu begeistern, eben Bitcoin nicht nur aus dieser, ich sage mal gerne westlich privilegierten Brille, Bitcoin als so Investment-Tool zu betrachten, sondern das ist halt eben Geld. Das will auch so benutzt werden und dafür muss es zirkulieren. Ich glaube, wir haben gerade noch so den Luxus, weil es dem Euro noch nicht schlecht genug geht, dass wir tatsächlich da eher aus so einer Brille drauf gucken, die Bitcoin parallel zu sowas wie Aktien oder sowas scheinen lässt. Aber in weiten Teilen der Welt wird das eben schon im Rahmen einer Kreislaufwirtschaft benutzt. Und beispielsweise in Afrika gibt es da schöne Beispiele dafür. Und ja, mein Wunsch für die Zukunft hier wäre eigentlich, dass wir es schaffen, Ähnliches auch hier zu etablieren. Ne? Und weil du es gerade eben schon ansprachst, beispielsweise seitens 21 sagte ich ja auch, wir versuchen die Adaption hier im deutschsprachigen Raum voranzubringen. Und da sind diese Meetups, die wir machen, natürlich auch ein ganz gutes Mittel dafür, weil da sitzt man einmal im Monat in einer Lokalität, Restaurant, Bar oder so zusammen, kommt dann vielleicht auch mal mit dem Wirt ins Gespräch und schafft es dann eben auch mit der Zeit, die Leute zum einen mit Bitcoin vertraut zu machen und im besten Fall vielleicht auch sie zu überreden, dass sie für diese Gruppe von 20 Gästen, die einmal im Monat da aufschlagen, doch das vielleicht mal ausprobieren können. Ne? Weil letztendlich, muss man ja auch sagen, wäre es für jemanden, der Bitcoin akzeptiert, ja eine zusätzliche Zahlungsoption, die man seinen Kunden anbietet und warum nicht, ne? Also ja, Optionalität ist ja eigentlich immer was Gutes.
In Trier haben wir das tatsächlich geschafft, das war sehr schön. Ja. Da, der Wirt ist hingegangen und hat das so gemacht. Also, aber mal von 21 Meetups weg, Wirtschaft, also Gastwirtschaften von Leuten, die das machen, sind, ich finde das immer wieder super, auch selbst wenn nur die Kellner hingehen und sagen würden, ja, okay, ich habe irgendwie schon mal ein bisschen was damit gemacht, ich akzeptiere das Trinkgeld in Satoshis. Das finde ich schon mal ganz schön, aber ich habe oft immer wieder versucht, mit Firmen zu sprechen und ihnen sehr auf ein paar Vorteile aufmerksam zu machen. Da spielt so viel rein, wo zum Beispiel sie wollen keine Rechnung schreiben, sondern sie wollen das Geld im Grunde genommen im Voraus, aber dann soll auch schon die Leistung geliefert werden. Und sowas funktioniert mit Bitcoin direkt, während du bei einer Banküberweisung auf dein Geld wartest. Und Leute haben damit Probleme über Probleme. Und das funktioniert bei Bitcoin eigentlich tadellos. Wenn ich den Leuten versuche zu erklären, du kannst das akzeptieren und das funktioniert direkt, dann sagen die Leute, ja, das ist interessant. Ich verstehe nichts davon und verstehe auch nicht, wie das buchhalterisch funktioniert. Und sind total raus. Ja, ich muss mich irgendwann mal damit beschäftigen, wird auf die lange Bank geschoben, kommt nie. Ich weiß ja, nicht.
Viele Leute nehmen so dieses, ich weiß nicht, wie das buchhalterisch funktioniert, als den schnellen Ausweg, sich da nicht näher mit beschäftigen zu müssen. Und den Zahn kann ich denen ziehen. Das ist längst nicht so kompliziert, wie man es glaubt. Also es ist halt einfach eine Fremdwährung wie alles andere auch. Ne? Ich glaube, selbst wenn man sich mit Gold bezahlen lassen würde, würde das ähnlich funktionieren. Und insofern würde ich sagen, darf das nicht als Ausrede gelten, wenn man gutes Geld akzeptieren will. Aber vielleicht auch da nochmal ein Beispiel aus der Praxis. Also bei mir ist es so, ich werde seit gut 3 Jahren eigentlich nur noch in Bitcoin bezahlt. Also ich biete meine Arbeitskraft nicht mehr für Fiat-Währungen an, wie man das dann halt auch so machen sollte, wenn man von der Sache überzeugt ist. Und meine Arbeitgeber kommen in der Regel aus den USA oder in Japan sitzt beispielsweise die BTC Pay Server Foundation, von der ich monatlich meine Rechnung überwiesen kriege. Und das ist ein Riesenhassel, sowohl aus den USA als auch Japan, hier nach Deutschland Überweisungen zu tätigen. Also wir mussten das mal eine Zeit lang machen. Das war mit sehr viel Papierarbeit verbunden. Das ist bei den Amis nicht ganz so schlimm wie in Japan, aber auch da, ne? Also wenn die Stiftung mir meine Rechnung in Bitcoin bezahlen kann, dann ist das eine Sache von Minuten. Und ansonsten müssen da Leute lange in einer Schlange stehen, sehr viel Papier abliefern, um dann von der Bank erklärt zu bekommen, okay, wir müssen jetzt erstmal rausfinden, ob der Dennis in Deutschland da nicht vielleicht ein Terrorist ist und ob er dieses Geld überhaupt haben darf.
Ja. Jetzt sind wir uns in einem Punkt ziemlich einig, wo mir aber viele Bitcoiner begegnen, die das leider ganz anders sehen. Und zwar sagen die Leute, ja, ich möchte meinen gute Bitcoin möchte ich behalten, also bezahle ich lieber in Euro, in was weiß ich, in Shitcoins und behalten natürlich ihr gutes Geld. Also ich bin da schwer bei dir, dass ich sage, ich kaufe Bitcoin doch sowieso. Das Einzige, was ich habe, sind die Transaktionskosten, um mir Bitcoin zu kaufen, um meine Bitcoins danach auszugeben, um diesen Gedanken danach weiter zu verbreiten. Das Einzige, was mich dann stören würde, wäre, wenn derjenige, den ich in Bitcoin bezahlt würde, dieses Geld wieder automatisch zurück in Euros transferieren würde. Aber wenn ich der Ansicht bin, ich habe hier irgendjemanden gefunden, der Bitcoin akzeptiert, aber der will das behalten, in dem Moment habe ich ja dem Fiat-Geld, dem Wirtschaftskreislauf-Geld entzogen und das Bitcoin zugeführt. Und dabei würde ich ja auch gerne bleiben. Unter eigenen Bitcoin-Kollegen, ich weiß nicht, hast du da Beef mit Leuten, die das so sehen und die das dann auch quasi sagen, so nur Fiat-Geld alles bezahlen, was irgendwie Schrott ist? Ist natürlich vielleicht für dich ein bisschen einfacher, wenn du schon in Bitcoin bezahlt wirst, aber...
Genau, also letztendlich bleibt einem dann ja auch irgendwann nichts anderes mehr übrig, als Bitcoin auch auszugeben, wenn das die primäre Einnahmequelle ist. Ich kann im Grunde genommen auch jeden verstehen, der das erstmal, solange er sich quasi seinen Stack aufbaut und da dem Sparziel noch nicht nahe genug ist. Also jeder hat ja, wenn er anfängt, sich näher damit zu beschäftigen, hat ja irgendeine Zahl im Kopf, die er gerne in Satoshis ansammeln würde. Und solange man da noch nicht ist, finde ich das ja auch absolut fair, wenn Leute sagen, nee, mein primäres Ziel ist erstmal, mich hier um mich selber zu kümmern und dann denke ich an andere. Und insofern, wenn jemand Fiat-Geld übrig hat, es ist ja nur verständlich, wenn er quasi lieber das schlechte als das gute Geld ausgibt, ne? Ich würde aber sagen, irgendwann, früher oder später, kommt man dann an diesen Punkt, wo einem halt auch, sag ich mal, eher idealistische Punkte auch mindestens genauso wichtig werden und man eben auch tatsächlich anfängt, die Bitcoins auszugeben und ja, vielleicht auch sich Gedanken drüber macht, wie man eben selber auch Bitcoin verdienen kann, anstatt sie immer nur zu kaufen, ne? Weil ich glaube, das ist auch so ein Punkt, der in den nächsten Jahren immer wichtiger wird, nicht nur bei grenzüberschreitenden Zahlungen, sondern auch ja generell für das täglich für den Lohnerwerb, sage ich mal, ja, sich Gedanken zu machen, wie man selber einfach auch Bitcoin verdienen kann. Aber ansonsten nochmal zu deiner initialen Frage zurück. In diesem 21-Kosmos erlebe ich das eigentlich kaum, dass Leute da zurückhaltend sind, was es angeht, mit Bitcoin zu zahlen. Also wir haben zum Beispiel bei diesem Meetup in der Lüneburger Heide, wo wir sind, da war die Restaurantbetreiberin auch relativ schnell an Bord und verdient mittlerweile auch sehr gerne Satoshis, auch über das Trinkgeld hinausgehend und sowas. Und das war ganz witzig. Da waren wir nämlich das zweite Mal da und wir machen es dann immer so, dass wir da einen kleinen Spaziergang machen. Und plötzlich standen wir alle auf, sind rausgegangen, hatten vorher schon gegessen und getrunken. Und dann guckte die eine Thekenkraft uns so fragend und entgeistert an, so von wegen, hauen wir jetzt alle einfach ab oder so. Und dann sagte ich zu ihr, nee, du brauchst dir keine Gedanken machen, weil eigentlich sind wir alle nur zum Bezahlen hier. Und so ist es nämlich auch, weil ich glaube, Bitcoiner, die sind ja auch froh, wenn sie eine Zahlung in Satoshis ausführen können, einfach weil das quasi auch so ein bisschen Bestätigung dessen ist, dass das immer mehr auch ankommt, ne? Und ich bezahle super gerne in Satoshis, wenn ich die Möglichkeit dazu habe. Und im besten Fall ist es dann eben auch so, dass man weiß, dass die Leute das Geld behalten und vielleicht einfach nur die Kosten rausnehmen und in Fiat-Währung umtauschen, die sie brauchen, um dann eben wieder Zulieferer oder so zu bezahlen, ne? Hm.
Dann lass mich mal zu dem einzigen Negativen an der Bezahlmethode kommen, die mir in irgendeiner Art und Weise einfällt. Immer wenn es ein Problem gibt, liegt es an den Fees für die Lightning-Transaktion, wenn irgendetwas nicht funktioniert. Und jedes Mal passiert dann irgendetwas, was man nicht sofort durchschaut und zack, funktioniert wieder irgendetwas nicht und dann sitzt man 20 Minuten da und muss mal gucken, was, wie schraube ich jetzt die Fees runter? Und es nervt, aber das sind gerade so Anfängerhürden. Wird es in der Zukunft besser? Ich bin, wie gesagt, technisch so weit raus, dass ich nicht wirklich, ich könnte nicht erklären, wie Lightning im Detail funktioniert. Ich kann es jemandem, der gar nicht weiß, in der Theorie erklären, aber ich kann das nicht technisch erklären.
Ja, ich glaube, das mag jetzt irgendwie wie eine Ausrede sich anhören, aber ich habe ja vorhin schon gesagt, so dieses ganze Thema Bitcoin ist gerade mal erst 15 Jahre alt und ja, vergleichsweise damit steckt das teilweise immer noch in den Kinderschuhen. Also dieses Thema Lightning Network ist ja letztendlich auch, ja, noch nicht mal 5 Jahre, sage ich mal, im praktischen Betrieb. Und von daher gibt es da nach wie vor einfach auch noch Themen, die tatsächlich nicht ganz so rund laufen. Ne? Ich würde aber sagen, tatsächlich jedes Jahr tut sich da wahnsinnig viel. Also wir haben da alleine, was Lightning angeht, schon sehr, sehr große Schritte gemacht in den letzten 3, 4 Jahren. Und ja, also beispielsweise Lightning benutze ich tagtäglich so und ich glaube, wenn man sich da halt ein bisschen mit auskennt, dann kann man die üblichen Hürden relativ gut umschiffen. Nichtsdestotrotz würde ich durchaus anerkennen, dass es durchaus auch Probleme, wie du sie angesprochen hast, gibt. Nur ich würde sagen, dass sich das halt auch in den nächsten 2 Jahren einfach zunehmend geben wird durch die Dinge, die da noch in der Entwicklung sind.
Okay. Vielleicht ohne zu stark jetzt ins Detail zu gehen, aber kannst du mir erklären, in welche Richtung das irgendwie läuft? Also sind dann alle so gut miteinander verknotet, dass es mit niemandem irgendwie ein Problem ist, einen Channel zueinander aufzubauen? Oder was weiß ich, wenn ich jetzt die Phoenix Wallet benutze, die gleichzeitig On-Chain und Lightning-Transaktionen macht, dass ich es nie hinbekomme, dass irgendwo eine Transaktion mal fehlschlägt? Oder wie darf ich es mir vorstellen? Wie wird es in 5 Jahren?
Also, ich habe ja eben schon gesagt, Lightning ist quasi ein Netzwerk und das bedeutet im Grunde genommen auch, dass Leute über mehrere sogenannte Hops miteinander verbunden sein können, ne? Und jetzt ist es so, wenn ich dich beispielsweise bezahlen möchte, dann müssen wir nicht unbedingt direkt einen Kanal zueinander haben, sondern das kann auch über die Node von 21 laufen, die wiederum mit Sirius verbunden ist, und dann in dieser Kette bist du dann irgendwann da. Und je nachdem, wie hoch diese, der Geldbetrag ist, den man da verschicken will, ist es halt so, dass auf jedem dieser Sprünge auf der Route dieser Geldbetrag auch auf der jeweiligen Seite von der zu der anderen Seite geroutet werden muss, verfügbar sein muss. Und jetzt kann man sich ja ausmalen, dass, wenn aktuell diese Kanäle insgesamt vielleicht noch nicht ganz so groß sind, dass es, je höher dieser Geldbetrag ist, den ich verschicken möchte, schwieriger wird, den quasi durchzubekommen, wenn die Anzahl der Hops zwischendrin hoch ist, ne? Weil jeder dieser Hops ist nochmal wieder eine neue Hürde, bei dem quasi auch auf der in diesem Kanal mindestens dieser Geldbetrag zur Verfügung stehen muss.
Mhm. Und das wird in Zukunft sowieso sich von alleine
noch viel zu kompliziert, ne?
Ich denke, ich habe das Grundprinzip schon verstanden. Aber im Endeffekt werden sich die meisten Probleme, denke ich, mit häufigerer Benutzung und höherer Marktkapitalisierung lösen.
Na, ich glaube vor allem, dass wenn sich das zu einem Geldsystem entwickeln soll, was flächendeckend benutzt wird, dann darf es nicht so sein, dass man solche Sachen erklären muss, ne? Also dann muss das einfach wegabstrahiert sein, und ich will ähnlich wie bei einer Überweisung, die ich mit meiner Banking-App mache, nicht drüber nachdenken, welche Bank da jetzt mit welcher irgendwie settelt, sondern ich will halt die Adresse des Empfängers angeben und davon ausgehen, dass das Geld da ankommt, fertig, aus. Ne? Und genau in diese Richtung gehen quasi unter der Haube ablaufende Entwicklungen, dass all das noch transparenter und besser wird.
Ja, das ist für mich auch noch allgemein so ein Punkt. Also, da komme ich um 19 Uhr von der Arbeit nach Hause, will eine Banktransaktion machen, und die Bank hat geschlossen und macht das am nächsten Tag um 8. Vollkommen irrsinnig in der heutigen Zeit. Das hat Bitcoin schon längst gelöst, ne? Dennis, wir müssen langsam zum Ende kommen. Lass mich noch kurz fragen, wie sieht so deine Zukunftsprognose aus? Wir haben jetzt das schon kurz angerissen, aber was ist so das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst? Du hast es auch bei Fairtalk schon gesagt, deswegen will ich mich nicht eins zu eins wiederholen, weil das, was du schon als Worst-Case-Szenario genannt hast, war im Endeffekt, dass alles möglichst lange torpediert wird und die Leute zu ignorant sind, sich mit dem Thema zu beschäftigen, und es deswegen einfach nur noch viel länger dauert, bis es etabliert wird. Aber
kommt noch was anderes dazu. Ne, ich glaube, das ist ja auch ein Thema, was aber nicht nur mit Bitcoin zu tun hat, sondern ich glaube, wir sind da gerade einfach, wenn man sich jetzt mal insgesamt die Lage der Welt anguckt, sind wir einfach in einer Phase, wo ziemlich viele Dinge in Schieflage sind, und vieles davon ist darauf zurückzuführen, würde ich sagen, dass zu viele Leute zu viel Verantwortung abgegeben haben und wir einfach wieder mehr dahin kommen müssen, dass der Staat sich nicht um alles kümmern kann oder muss, und Leute auch wieder mehr die Geschicke in die Hand nehmen. Und das doof wäre halt, wenn das jetzt noch wahnsinnig lange dauert und noch viel, viel mehr Menschenleben fordert, bis dann irgendwie auch mal der Großteil der Leute aufwacht und zur Besinnung kommt und diese Realisierung hat. Und aber um da auch positiv zu bleiben, würde ich einfach sagen, es gibt halt auch die Leute, die das schon verstanden haben, die sich auf den Weg gemacht haben. Viele davon findet man im Bitcoin-Kreis, weil ich glaube, das sind Leute, die verstanden haben, dass das bestehende System nicht zu reformieren ist, sondern dass es gilt, eine Alternative aufzubauen. Das tun wir mittels Bitcoin und anderer Werkzeuge auf eine friedliche Art und Weise, ohne Zwang. Niemand muss sich dem anschließen. Wir stehen gerne da und beantworten Fragen. Wir laden ein und nehmen die Leute mit. Aber wer das nicht möchte, der kann sich drum kümmern, andere ähnliche Alternativen aufzubauen und auf konstruktive Art und Weise zu versuchen, den Karren aus dem Dreck zu ziehen.
Ich glaube das auch, und ich halte das auch für wahnsinnig wichtig. Ich erlebe das immer wieder, gehe auf die 21 Meetups oder so, oder ich treffe jede Menge Bitcoiner, oder Bitcoiner folgen mir in Social Medias, und ich versuche Bitcoiner, die sich über Bitcoin mit der österreichischen Schule beschäftigen, die dann ins libertäre Lager kommen und sich dann über Themen, die sich mit was anderem beschäftigen, sei es Politik oder was weiß ich. Die Bitcoiner sind sehr interessiert daran und die Ökonomen sind auf der anderen Seite gar nicht mal immer so stark interessiert an Bitcoin per se. Und wenn sich da so ein guter Übergang finden lässt, da bin ich immer eigentlich relativ dankbar für. Und das, ich erlebe, dass das kommt, aber es ist mir einfach zu langsam.
Ja, ich glaube, sag ich mal, jetzt die Bitcoin-Community da anzubieten hat, ist eine gewisse Positivität, weil was ich durchaus erlebe, ist, dass viele von den Leuten halt nicht irgendwie mit trauriger Miene durch die Welt spazieren, sondern halt eben doch ein grundsätzlich positives Zukunftsbild haben. Und ja, alleine das ist schon mal viel wert. Und zum anderen würde ich auch sagen, dass Bitcoin viele von diesen Themen, die in der österreichischen Schule vertreten sind, und das nicht nur auf Geldtheorie bezogen, sondern halt vor allem auf viele der damit auch verbundenen freiheitlichen Aspekte, da macht Bitcoin vieles von dem zum ersten Mal tatsächlich praktikabel, ne? Weil oftmals waren Themen der österreichischen Schule meistens eher in der Theorie verhandelt. Also da konnte man sich herrlich drüber austauschen, wie die Welt unter einem Goldstandard denn sein kann und funktionieren würde. Aber also ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das nochmal etwas ist, was wir in Zukunft sehen werden. Und von daher glaube ich, hat Bitcoin einfach mit so Eigenschaften wie nicht konfiszierbar zu sein und quer durch Zeit und Raum teleportierbar zu sein, zensurresistent zu sein und so, hat da bessere Eigenschaften, um auch eben diese ganzen freiheitlichen Themen mehr nach vorne zu rücken und damit vielleicht auch als Katalysator dafür zu dienen, dass die Leute erkennen, dass es da eben ein Mittel gibt, was uns wieder einen Hebel gibt, der ja dieses Machtdifferenzial dieses Machtgefälle, was man sonst dem Staat gegenüber erlebt, ausgleichen kann.
Ja. nur weil es mich reizt, weil ich finde viele von den Themen, die österreichische Schule anspricht, nicht rein theoretisch. Sie kommen aus der Theorie, sie besprechen das Ganze in Hörsälen in der Theorie, das ist schon richtig, aber der Bezug, den es hat, den finde ich oft sehr, sehr real. Also es gab eine Welt mit Goldstandard, es gab eine Welt, die nicht wirklich von Fiat-Geld geprägt ist und die ist noch nicht Millionen Jahre her, sondern in die können wir sehr konkret schauen. Darüber wurden Bücher geschrieben. So, What Has Government Done to Our Money von Murray Rothbard ist dafür so ein Paradebeispiel, wie die Geldwelt vorher funktioniert hat. Konjunkturzyklus auch sowas, was es das hat, als Mises das angegangen ist, das war keine theoretische Überlegung mit Boom-Bust-Zyklen und warum ist das so, sondern das waren sehr konkrete Arbeitspläne, die
ja, definitiv. Das wollte ich gar nicht so verstanden wissen. Mein Punkt ist vielmehr,
wir werden nicht mehr zum Goldstandard zurückkehren. Ja,
das glaube ich. Ja, das quasi so als praktisches Beispiel. Ein anderes Beispiel vielleicht noch. Also wenn man sich jetzt mal anguckt, was da draußen los ist und Themen wie hier das Haushaltsloch oder Stichwort Sondervermögen und solche Dinge. Ne? Also man kann ja sagen, in der Theorie sind die Qualitäten von einem soliden Geld bekannt und man weiß, wie Inflation funktioniert und sowas. Theoretisch ist das alles da. Leute könnten sich darüber informieren. Das Problem ist aber, dass diese Verlockungen der Druckerpresse einfach so groß sind, dass man ihnen immer wieder erliegt. Ne? Also wir brauchen uns nur Maastrichter Verträge und sowas angucken. Das kann alles schön auf Papier stehen und trotzdem können die Menschen verführbar von diesen Lockrufen des Fiat-Geldes sein. Und demgegenüber halt mit Bitcoin etwas zu haben, wo einfach diese absolute Knappheit unumstößlich da ist und es keinen Menschen mehr geben kann, der darauf Einfluss nimmt, das finde ich, bringt da halt einen Praxisbezug mit rein, dass wenn wir es schaffen, auf so ein Geld umzusteigen, das macht es dann halt sehr nahbar und unumstößlich. Ne? Also deshalb meinte ich, da ist halt dann für mich mehr Praxisbezug gegeben, als ja, darauf zu hoffen, dass, dass wir wieder auf den Goldstandard beispielsweise zurückkehren.
Ja, so einfach auf dem Boden der Tatsachen, ja, das ist realistisch. Gut, abschließende Worte vielleicht. Was würdest du dir jetzt noch für die Zukunft wünschen? Wie kann alles am besten, am schnellsten weitergehen und uns in eine positive Bitcoin-Standard-Zukunft bringen?
Also ich glaube, dieser Punkt ist einfach sehr wichtig, dass immer mehr Leute verstehen, was da eigentlich los ist und dann aus eigenem Interesse geleitet anfangen, sich damit zu beschäftigen. Zugegebenermaßen, das wird nicht sein, was von heute auf morgen passiert und die meisten Menschen lernen eher durch Schmerz als durch Neugier. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, jetzt auf Bitcoin bezogen ist die Situation in den letzten 5 Jahren wesentlich besser geworden. Es gibt alleine im deutschsprachigen Space so viele Quellen, Podcasts, YouTube-Kanäle und wirklich auch gute Bitcoin-Only-Quellen, dass selbst wenn man sich da jeden Abend mit beschäftigt, man einfach nicht mehr hinterherkommt. Also von daher, die Informationen sind da draußen. Es müssen sich mehr Leute dafür interessieren. Und ich hoffe, mit eben dieser Positivität und den Beispielen, die wir versuchen, da draußen aufzubauen, die Leuchttürme zu etablieren, schaffen wir es auch, immer mehr Leute da in einem, ja, guten Spirit für zu begeistern für dieses Thema, weil am Ende bleibt das halt auch wieder eine freiheitliche Entscheidung, welches Geld man verwenden möchte. Und ich glaube, da hat Bitcoin gute Chancen, nicht nur zu gewinnen, weil es dem Fiat-Geld zunehmend schlecht geht, sondern auch, weil Bitcoin zunehmend besser wird.
Ich danke für das Gespräch, Dennis.
Ja, super. Ich danke für die Einladung. Vielen lieben Dank.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.